Brothers Germany. Investieren lernen für jedermann.
Erich, die Aufnahme läuft schon.
Mensch, das freut mich aber, Robert. Nach langer Zeit, langer Asienreise, wieder im Podcast. Ich fühle mich gut, ich hoffe du auch.
Ich freue mich, dass du lebst, Erich, das ist schön. Hab mir schon ein bisschen Sorge gemacht, dass du da irgendwo auf der Reise verloren gehst. Wo warst du überall? In China, in Japan, wo noch? Oder warst du?
Genau, Shanghai als erstes, 4 Tage in Shanghai auf einer großen Musikmesse, Music China. Danach in Seoul, Korea, Südkorea genauer gesagt, und danach 10 Tage in Tokio in Japan.
Das ist doch cool, sehr schön. Gut, aber jetzt wieder in Miami und ich sehe auch, du bist da in irgendwie so einer Art Business Center, aber ist auch egal. Genau, das können ja auch unsere Zuhörer gar nicht sehen, dementsprechend lassen wir das mal weg. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an mit unserer neuen Episode des Money Masters Podcast. Und zwar, ja, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir sprechen könnten. Und zwar als Thema nehme ich jetzt Value Investing. Ja, das Schlagwort ist ja schon mal gefallen. Kannst du noch mal kurz vielleicht dich zurückerinnern, was ist noch mal Value Investing?
Wenn ich mich recht erinnere, ist, dass man bei Value Investing immer nach einem guten Deal Ausschau hält, um es kurz zu halten. Genauer gesagt wäre das, wenn man wirklich nach unterbewerteten Investitionsoptionen schaut und sich dazu die Finanzberichte bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens anschaut und basierend auf den Informationen, die man daraus ziehen kann, eine Entscheidung trifft, ob das Unternehmen am Aktienmarkt überbewertet oder unterbewertet ist. Mhm. Und wenn man ein unterbewertetes Unternehmen findet, dass man dann sozusagen einen guten Deal vorliegen hat, wo man dann mehr oder weniger ruhigen Gewissens investieren kann. Natürlich bleibt zu hoffen, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt. Aber zum Zeitpunkt der Investition ist dieses Unternehmen definitiv mehr wert als der Preis, den man bezahlt. Deswegen auch der Name Value Investing.
Ja, ist schon mal ganz richtig. Und ich möchte noch mal eine Sache vorweg klären für, ich sag mal, Anfänger, die halt noch nicht ganz so lange sich mit Aktien beschäftigen. Und zwar hat mich jemand neulich darauf angesprochen, der diesen Podcast sich angehört hat und sagte, warum spreche ich denn manchmal von Aktien und manchmal davon, Firmen zu besitzen? Also das sollte, glaube ich, klar sein. Aktien sind Firmenanteile. Das heißt, wenn ich eine Aktie erwerbe, dann erwerbe ich einen Anteil an einer Firma. Das heißt, ich besitze die Firma, wenn auch nicht unbedingt komplett, sondern ich besitze die Firma halt anteilig. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, angenommen, also kurz noch einen Step zurück, Warren Buffett ist ja so ein berühmter Value Investor und der sagt halt immer, dass er so vorgeht, wenn er Aktien erwirbt, dass er sich halt vorstellt, dass er die gesamte Firma kauft, das gesamte Unternehmen kauft. Und jetzt machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, du hast, ich sag mal, 1 Million Euro. Und ich komme jetzt zu dir und sage, ich habe hier eine super Firma. Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel ein Restaurant, auch wenn das jetzt vielleicht nicht, sag ich mal, das allerbeste Beispiel ist, aber das ist halt wenigstens was, was sich jeder vorstellen kann. Jeder war schon mal in einem Restaurant und das ist halt auch ein relativ simples Geschäftsmodell, wenn es auch natürlich vielleicht häufig Restaurants gibt, die nicht ganz so langfristig Erfolg haben, aber es gibt natürlich immer wieder Restaurants, die aufgrund der Lage und sonstigen Eigenschaften sehr gut laufen. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Restaurant in bester Top-Lage irgendwo in der Innenstadt, hier in Hamburg zum Beispiel. Da gehen halt täglich die Leute halt mittags hin zum Mittagessen, abends kommen sie halt auch und so weiter, ist immer proppenvoll, hat einen guten Ruf, beste Ausstattung, keine Schulden, ist deutlich profitabel. Jetzt sagen wir mal ein Zahlenbeispiel, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt eine realistische Zahl sind, ist, sagen wir mal, das Unternehmen macht 100.000 Euro Gewinn im Jahr. So. Nur mal als Zahlenbeispiel, damit wir halt einfache Zahlen haben. Also du hast 1 Million Euro, Ich habe ein Restaurant, was im Jahr 100.000 Euro Gewinn macht. Ja, also nicht Umsatz, sondern wirklich Gewinn. Jetzt komme ich zu dir und sage, Erich, du hast doch da 1 Million Euro auf dem Konto und weißt nicht, was du damit machen sollst. Ich habe hier ein super Restaurant, das gehört mir. Ich muss da im Grunde nichts machen. Ich habe einen Geschäftsführer dort, der sich um alles kümmert. Das Personal generell ist top ausgebildet, super motiviert. Wie gesagt, beste Ausstattung, Top-Lage und jedes Jahr halt 100.000 Euro Gewinn. Was bietest du mir, wie viel Geld bietest du mir, wenn ich sage, ich möchte dieses Restaurant verkaufen? So, was würdest du da sagen?
Der Wert des Restaurants liegt bei 1 Million Euro ursprünglich.
Nein, du hast 1 Million Euro auf dem Konto. Ja?
Ah ja.
Und denn das ist ja gerade die Frage, was ist der Wert des Restaurants? Ich habe gesagt, jedes Jahr macht das Unternehmen einen Gewinn von 100.000 Euro. Und jetzt musst du halt dir überlegen, was ist das Unternehmen oder was ist das Restaurant dir wert?
Ich würde in diesem Fall vergleichen. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehen würde, kurzfristig, um zu sagen, wie viel würde ich mit 1 Million Euro jetzt als Beispiel in einer sicheren Investitionsform wie ein Tagesgeldkonto oder meinetwegen einer Anleihe oder einer, sagen wir, konservativen Anlageform, würde ich vergleichen, was wäre für mich der Return on Investment nach einem Jahr. Weil ich würde ja schon den Bezugspunkt haben, bei dem Restaurant wären es 100.000 Euro, das heißt, ich würde mit 10% kalkulieren können pro Jahr. Also da wäre das sozusagen wenn ich 1 Million Euro investieren würde und ich würde jetzt 1 Million Euro anbieten, dann wären das 10% für das Restaurant. Nehmen wir nur mal an, ich würde alles investieren in das Restaurant. Ich würde wirklich diese 1 Million Euro anbieten für das Restaurant. Und würde dann sozusagen als Bezugspunkt, was würde ich zurückbekommen, wenn ich das Geld in andere Anlageformen investiere? Ich habe jetzt die etwas konservativere Anlageform genannt, aber da kann man auch nach anderen Unternehmen oder Aktien und so weiter schauen und ein bisschen mit...
Also einfach vergleichen, was gibt der Markt her, genau.
Richtig.
So, jetzt hast du schon eine wichtige Sache gesagt, je nach Asset-Klasse, also das heißt Anlageklasse, gibt es ja verschiedene Risiken sozusagen und ich sag mal, eine sichere Anlageklasse häufig ist Anleihen und Aktien sind halt ein Stück weit riskanter. Und Tagesgeld und so weiter, Festgeld ist dann halt auch weniger riskant. Das heißt, man kann das dann so ein bisschen schwer miteinander vergleichen, muss natürlich dann immer gucken, wie ist da Chancen-Risiko-Verhältnis. Wenn wir jetzt sagen 10%, wir hatten ja irgendwann mal diese 72, die 72er-Regel. Das heißt, wenn ich halt die Zahl 72 durch den Prozentsatz teile, dann weiß ich, in wie vielen Jahren sich mein Investment verdoppelt. Aber du hast jetzt ja immer noch nicht gesagt, wie viel möchtest du dafür bezahlen? Das ist ja immer noch die Frage.
Das ist richtig. Wenn ich sehe, dass eine andere Anlageform mir mehr als diese 10% an Investment bzw. an
Ich mach mal kurz eine kleine Abkürzung vielleicht. Also denk mal drüber nach, angenommen, du hättest jetzt nicht die Möglichkeit zu vergleichen. Wie würdest du dann vorgehen?
Ich hätte nicht die Möglichkeit zu vergleichen.
Sagen wir mal, wir sitzen jetzt hier am Tisch und sagen, pass auf, hier kommen gleich 10 Leute rein. Jeder von denen will mir ein Angebot machen. Du hast jetzt die Möglichkeit, mir ein schnelles Angebot zu machen. Ansonsten ist die Chance vorbei. Du bist mein Freund, deswegen möchte ich eigentlich an dich verkaufen. Aber wenn die anderen jetzt irgendwie ein gutes Angebot machen, so lange kann ich nicht warten.
Gute Frage. Ich glaube, so in der konservativen Art, in der ich bin, würde ich sagen, du, Wenn das so ist, ich muss definitiv erstmal einen Vergleich einstellen.
Okay.
Ich kann
stell dir mal vor, du sagst dann einfach 1 Euro. Ja? Mhm. Würdest du das Restaurant für 1 Euro kaufen?
In dem Fall würde ich das Restaurant
für 1 Euro kaufen. Okay, das ist schon eine Frage des Preises. Das haben wir schon mal festgestellt. Ja.
Ja? Ja.
Jetzt ist die Frage, was ist der Preis, den du bereit wärst zu zahlen?
Mhm. Wenn in diesem Fall 100.000 Euro pro Jahr garantiert sind, also fast garantiert, basierend auf den Rahmenbedingungen, die du genannt hast, gute Lage, motiviertes Personal, Management etc., dann sage ich dir ganz ehrlich, als Maßstab würde ich meine eigenen Lebenshaltungskosten und meinen eigenen Lebensstil in Betracht ziehen und würde sagen, was sind die eigentlichen Kosten, die ich pro Jahr habe und wie viel würde meine Kosten decken? Und wenn das in diese 100.000 Euro fallen würde, dann würde ich...
Ja, du hast ja erstmal, gibst du ja mehr aus als 100.000 Euro, vermutlich. Ja, das heißt erstmal, die Frage ist ja, ab wann kommt das Geld, was du ausgegeben hast, wieder rein? Und ab dann hast du halt ein Plus sozusagen. Und kannst damit deine Kosten decken.
Genau, deswegen, das sage ich dir. Deswegen würde ich nehmen wir mal an, es wären genau 100.000 Euro pro Jahr. Und du würdest mir am Anfang des Jahres das Restaurant verkaufen, aber ich würde den Profit letztendlich am Ende des Jahres nach Abzug und so weiter. Nur theoretisch gesagt, ja. Natürlich kommt der Cashflow zwischendrin immer mit rein, aber der Einfachheit halber, lass uns das mal so sehen. Dann würde ich persönlich sagen, ich habe 1 Million Euro auf dem Konto. Ich brauche für dieses Jahr 100.000 Euro, um mich selbst über Wasser zu halten. Dann würde ich von der 1 Million 100.000 rausnehmen für meine Lebenshaltungskosten und 900.000 anbieten für das Restaurant, um im nächsten Jahr dann wieder 100.000 Euro in Anführungsstrichen garantiert zu haben, um meine Lebenshaltungskosten zu decken.
Du musst ja immer noch die 900.000, du willst ja irgendwann die 900.000 wieder reinhaben und idealerweise darüber hinaus dann noch ein Plus haben. Das soll ja ein Investment sein, was dir mehr gibt. Ne? Und du willst ja nicht einfach das Geld parken in dem Restaurant. Deswegen, also ich sag mal, ich habe so ein bisschen ja auch schon darauf hingewiesen, die Frage ist halt, wann ist der Break-Even erreicht? Das heißt, wann habe ich meine Ausgaben wieder reinbekommen? Ist das in einem Jahr, ist das in 100 Jahren, das ist ja schon ein Unterschied. Das heißt, der Faktor Zeit ist halt hier ausschlaggebend. Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Vorgehensweise, wenn man halt, also wenn man das Private Equity, das heißt also eine Firma kauft, die nicht offen am Aktienmarkt gehandelt wird und dementsprechend auch schwerer zu vergleichen ist. Ne? Du kannst natürlich vergleichen, ich sag mal, Apple mit Samsung oder sowas. Da hast du alle, da bist du halt, gibt es halt Transparenz, alle Daten sind online und so weiter. Wenn du jetzt aber eine Firma hast, die halt schwer vergleichbar ist, die vielleicht auch ein Geschäftsmodell halt, was so eigentlich einzigartig am Markt ist und was halt, wie gesagt, auch Private Equity ist, dementsprechend ein bisschen schwieriger zu vergleichen ist, da würde man halt schon auch einfach den Faktor Zeit heranziehen und sagen, okay, ich möchte mindestens nach so und so vielen Jahren das Geld, was ich ausgegeben habe, wieder reinbekommen, um dann halt danach in die Gewinnzone zu kommen. Mhm. Ja, deswegen, das ist halt eigentlich die Frage, die man sich da stellt, nach wie vielen Jahren kommt das Geld wieder rein? Jetzt ist die Frage, was ist da ein realistischer Wert? Also nach wie vielen Jahren ist es sinnvoll? Oder welche Jahreszahl ist sinnvoll anzunehmen? Und da gibt es natürlich keine absolute Wahrheit. Es gibt so ein bisschen Pi mal Daumenwerte und ich glaube, letztendlich hängt es davon ab, dass wir Menschen natürlich eine nicht unendliche Lebensspanne haben und dadurch natürlich schon ungefähr die Werte bei jedem Mensch gleich sind. Ich sag mal, häufig ist es so zwischen 6 und 15 Jahren, irgendwo liegt das dann. Das ist natürlich dann auch abhängig davon, wer bist du? Bist du ein privater Mensch? Bist du ein Institut, also eine Bank oder sonstiges Investmentinstitut? Wie lange kannst du warten? Und wenn wir jetzt aber mal sagen, ich sag mal, nach 6, 7 Jahren kommt das Geld, was du für dieses Restaurant ausgegeben hast, wieder rein und darüber hinaus gewinnst du dann was. Ich glaube, aus dem Bauch heraus kann man sagen, okay, das könnte schon ein sinnvolles Investment sein. Wenn ich jetzt aber sage, du musst 30 Jahre drauf warten, hättest du wahrscheinlich keinen Bock.
Das ist richtig, ja.
Ne? Und Genau, und ähnlich ist es halt auch bei Aktien. Das heißt, ich hatte ja schon gesagt, Warren Buffett betrachtet halt Aktien wie praktisch Private Equity Unternehmen. Ja, also er guckt sich halt an, wie ist die Profitabilität des gesamten Unternehmens. Und wie du hast ja schon gesagt, ich würde normalerweise da meine Due Diligence machen. Das heißt, ich würde halt genau nachgucken, was sind da die Fundamentaldaten, wo ist jetzt wirklich das Restaurant angesiedelt. Du würdest da vielleicht auch mal ins Restaurant hingehen, versuchen ein Bauchgefühl zu bekommen. Würdest mit dem Geschäftsführer sprechen, würdest das Personal dir anschauen, die Ausstattung anschauen. Also du würdest halt wirklich alles dir ganz genau angucken. Das ist halt dieses Thema Fundamentalanalyse, wenn man jetzt wieder im Aktienbereich sich bewegt. Und würdest halt dann darauf basieren, sozusagen überlegen, wann kommt das Geld wieder rein und ist das halt wirklich ein sicheres Investment. Das ist wieder dieses Thema, was wir ja mal hatten bei Warren Buffett mit dem Burggraben. Ja, also ist das wirklich ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil, ja? Also, oder kann es sein, dass nächste Woche gleich nebenan ein anderes Restaurant aufmacht und der Umsatz sich halbiert, etc. So, das heißt also, genauso wie du vorgehen würdest, wenn du eine komplette Firma kaufst, so sollst du halt, sagt Warren Buffett, auch vorgehen, wenn du Aktien, also nur Anteile einer Firma kaufst. Ja, und das ist halt anders von, also das unterscheidet sich halt von vielen anderen Aktieninvestoren, die halt nicht ganz genau so eine Fundamentalanalyse machen, so detailliert, sondern die halt sehr, die sagen, okay, ich kaufe halt irgendwie, anstatt eine Firma kaufe ich jetzt 100 und unterm Strich wird halt dann schon, klar, ein paar werden halt dann auch irgendwie Ausfall sein, aber andere werden halt dann mir den Gewinn bringen. Und wir hatten ja schon mal gesagt, der Mentor von Warren Buffett ist Benjamin Graham gewesen. Und das Interessante ist halt, dass die beiden sich so ein bisschen unterschieden haben. Also Benjamin Graham hat im Grunde das gemacht, was man heute Quant Investing nennt, also quantitatives Investieren. Sprich, er hat nicht ganz so genau im Detail sich jede Firma angeschaut, sondern hat einfach gesagt, nach gewissen Bewertungen scheint dieses Unternehmen gerade unterbewertet zu sein oder günstig zu sein, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und deswegen kaufe ich das Unternehmen jetzt. Und wenn er halt dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie 30 Firmen gekauft hat, die alle unterbewertet sind, dann werden da vielleicht irgendwie 5 von ausfallen. Aber unterm Strich wird sich halt das Ganze positiv entwickeln, sodass er halt erwartet, das ist halt einfach eine gewisse Statistik, dass er halt damit einen gewissen Profit oder gewisse Rendite macht. So. Entschuldigung, ist ein bisschen erkältet noch. Und wie gesagt, bei Warren Buffett war es halt anders. Der hat halt gesagt, okay, er hat so einen Spruch, es gibt so ein Zitat von Warren Buffett, wo er sagt, mal kurz überlegen, it's better to buy wonderful companies at a fair price than fair companies at a wonderful price. Also es ist besser, wunderbare Firmen zu einem Preis zu kaufen, der halt nur durchschnittlich ist, als durchschnittliche Firmen zu einem wundervollen Preis. Damit meint er halt, dass selbst wenn die Firma gerade nicht besonders günstig bewertet ist, dadurch, dass sie halt einfach einen starken Moat, einen starken Burggraben hat und dadurch, dass der Gewinn stark anwächst und voraussichtlich auch in Zukunft sich positiv entwickeln wird, selbst wenn ich jetzt hier ein bisschen zu viel bezahle, selbst wenn ich vielleicht auch einen Fehler mache, da muss ich halt vielleicht ein bisschen länger warten. Dann kriege ich halt nicht nach 6, 7 Jahren mein Geld zurück, sondern vielleicht nach 12 Jahren. Aber ich kriege es halt auf jeden Fall zurück. Und es ist halt immer noch besser, mit Sicherheit mein Geld zu bekommen, als glaube ich, sogar so ein Spruch von Manga, it's better to be roughly right than precisely wrong oder sowas. Also es ist besser, ungefähr richtig zu liegen, als ganz genau falsch zu liegen. Also Manga ist ja der Partner von Buffett. Der Geschäftspartner. Und also nochmal zurück zu dem Zitat eigentlich. Es ist besser, wunderbare Firmen zu einem durchschnittlichen Preis zu kaufen, als durchschnittliche Firmen zu einem wunderbaren Preis. So, das ist die Philosophie von Warren Buffett. Und wie gesagt, das unterscheidet sich halt von Benjamin Graham, der halt einfach gesagt hat, ich kaufe einfach Firmen zu einem wunderbaren Preis und mehr will ich gar nicht wissen. So.
Und da werden ein paar wundervolle Firmen dabei sein und ein paar durchschnittliche und ein paar schlechte. Also da ist dann, genau.
Deswegen hat halt einfach Buffett auch ich glaube, er nennt sich auch irgendwie Selective Contrarian, also also Selective, weil er halt wirklich wenige Firmen auswählt, in die er dann investiert. Und Contrarian, weil er halt sich gegensätzlich verhält zu dem allgemeinen Markt. Der Markt bewertet halt die Firma niedriger, als er es halt annimmt. Deswegen hat er halt dann den Mut, sich sozusagen gegen die Meinung des Marktes zu stellen, weil er diese Fundamentalanalyse gemacht hat und genau weiß oder meint zu wissen, was der Wert halt eigentlich ist. Mhm. Und deswegen Selective Contrarian ist die Philosophie von Warren Buffett. Und jetzt ist es so, die Philosophie hatte ich ja gerade beschrieben von Warren Buffett, it's better to buy wonderful companies at a fair price than fair companies at a wonderful price. Und jetzt gab es unter anderem, es gibt ja viele berühmte Investoren sozusagen und einer davon heißt Greenblatt, oder was habe ich gerade kurz einen Blackout, was den Vornamen angeht. Ich glaube Joel oder sowas. Mal kurz gucken, steht das hier irgendwo? Genau, Joel Greenblatt. Und der hat ein Buch geschrieben, das ursprünglich hieß The Little Book That Beats the Market. Da hat er irgendwann eine neue Ausgabe gemacht, die hieß The Little Book That Still Beats the Market. Und in diesem Buch hat er versucht, das, was Buffett sozusagen mit Fundamentalanalyse etc. macht, quantitativ zu machen. Das heißt, gewisse Kriterien, Daten etc. zu finden oder Metriken zu finden, anhand derer er feststellt, erstens, es ist eine wonderful company und zweitens ein wonderful price. Ja, weil das ist natürlich das Ideal. Klar, Buffett sagt halt, it's better to buy a wonderful company at a fair price als andersrum, aber er möchte natürlich idealerweise schon eine wonderful company bei einem wonderful price haben, also eine wunderbare Firma zu einem wunderbaren Preis. Also das ist ja eigentlich die Aufgabe des Value Investors. Und jetzt hat er sich gewisse Ratios sozusagen angeschaut und haben wir hier. Ich teile ja gerade mit dir den Screen. Und er hat praktisch sich zwei, Dinge rausgesucht. Eine, die halt sozusagen Qualität der Firma betrifft. Das heißt also, wonderful company. Und eine Sache, die halt den Preis betrifft, also wonderful price. Mhm. Jetzt habe ich hier gerade mal, bist ja mit dabei, Wikipedia, Magic Formula Investing. Also er nennt das halt Magic Formula. So. Und sagt halt, es reicht halt aus, 30 gute Firmen zu kaufen, die halt günstig bewertet sind. So. Einmal das, was halt sozusagen die gute Firma betrifft, das schaut er sich an, indem er halt den Return on Capital sich anschaut. Ja, das heißt also für eingesetztes Kapital, wie viel Gewinn wird dafür erwirtschaftet? Ja, ob das jetzt Eigenkapital oder Fremdkapital ist, ist egal. Dann Earnings Yield ist das, was er sozusagen als Valuation, also als Preisbewertung hinzuzieht. Und diese beiden Kriterien nimmt er zusammen, um zu sagen, ich erstelle mir sozusagen automatisch ein Portfolio. Er hat dafür auch eine Website erstellt, die nennt sich magicformulainvesting.com. Und auf dieser Website hat er einen Screener wird ein Screener bereitgestellt. Man muss sich da irgendwie einloggen, aber ich weiß gar nicht, ob das Geld kostet. Auf jeden Fall, ich habe mich da sogar schon mal irgendwie eingeloggt, sehe ich gerade. Genau, jetzt kann ich sagen, hier, du siehst das gerade, hier Stock Screener, Investing Stock Screener, wie viele Stocks will ich haben, sagen wir mal 30. Jetzt kann ich noch den Market Cap, also wie groß soll die Firma mindestens sein, auswählen. Und dann sagt er mir halt automatisch, gibt er mir halt ein Portfolio, hier, das ist kostenlos, wie wir gerade sehen, ein Portfolio an aus in diesem Fall 30 Firmen, in die ich dann investieren sollte. So. Also komplett quantitativ, ich schaue mir überhaupt nicht die Bilanz an und so weiter und so fort, sondern einfach auf Grundlage dieser zwei Kriterien wird quantitativ gesagt, das ist praktisch das, was halt Wonderful Companies und Wonderful Price ausmacht. Also diese Firmen machen halt das oder haben halt diese Merkmale. So. Und tatsächlich hat sich dargestellt, dass das eine Strategie ist, die häufig gut funktioniert. Es gibt natürlich auch mal Jahre, wo sie halt underperformen sozusagen. Letztendlich ist es Value Investing, wie gesagt. Und Value Investing hat natürlich Phasen, besonders wenn der Markt überbewertet ist, sprich vielleicht kurz vor einer also platzenden Blase steht. Da ist es häufig so, dass das Value Investing schlecht performt. Das haben wir zum Beispiel 1999 gesehen, kurz bevor dieser Internetboom geplatzt ist, wo halt eher diese Growth Stocks, das heißt die teuren Aktien, die stark angestiegen sind und wo halt dann immer mehr Leute rein investiert haben, das halt da zu der Zeit halt gut performt. Und ich vermute mal, aktuell ist es ähnlich. Während halt nach dem Platzen der Blase dann natürlich eher wieder die Zeit der Value Stocks ist. So, das ist also Magic Formula von Joel Greenblatt. Jetzt ist es so, ich hatte schon gesagt, bei Benjamin Graham, der hat halt nur auf den Preis geschaut. Ja, beziehungsweise nicht nur auf den Preis, das ist ja, das wäre ja Quatsch, sondern natürlich dann auch Preis im Verhältnis zu Earnings, also ja, also PE wäre so das einfachste, also Price to Earnings, oder es gibt natürlich noch andere Valuation Metrics, also zum Beispiel Price to Book, es gibt Price to Enterprise Value, es gibt ganz viele Sachen. Und jetzt, interessanterweise, gibt es in den letzten Jahren Leute, Investoren, die im Grunde wieder zu dem zurückgehen, was damals Benjamin Graham gemacht hat. Das heißt, die sagen, es ist eigentlich sogar viel besser, nur gewisse Valuation Ratios oder Metrics zu nehmen und darauf basierend sich ein Portfolio zusammenzubauen. Und jetzt gibt es unter anderem einen Herren namens Tobias Carlyle, der hat mehrere Bücher geschrieben. Eins heißt, glaube ich, es heißt Deep Value, aber hat dann nochmal ein schmaleres Buch geschrieben, was praktisch denselben Inhalt hat, aber halt für, ich sag mal, Privatinvestoren geschrieben ist, was noch einfacher zu verstehen ist. Und das Buch heißt The Acquirer's Multiple. Acquirer heißt natürlich, also ne, es gibt ja Firmenakquisition, das heißt, dass man Firmen aufkauft. Und er sagt halt, dieses Acquirer's Multiple ist im Grunde das, was sich halt zum Beispiel irgendwelche Investmentfirmen oder Venture Capital Firmen oder sonstige, die halt in Firmen investieren, anschauen als Bewertungsratio, um zu gucken, ist das Unternehmen günstig oder nicht. So. Und er hat genauso eine Website gebaut. Also im Grunde genau dasselbe Prinzip. Website, Stock Screener. Website heißt acquirersmultiple.com und dort hat er verschiedene Screener, und zwar einmal für Large Cap, also Firmen, die halt eine große Marktkapitalisierung haben, dann für Small Cap und Micro Cap, also für kleine Firmen, und dann für praktisch alle, also All Investable Stock Screener. Außerdem hier noch Canada, All, blalala, das ist dann also einfach alle, also andere Regionen, während halt die anderen drei Screener, die ich gerade genannt habe, die beziehen sich momentan nur auf die USA. So, vielleicht kommt irgendwann noch die gesamte Welt dazu, aber das ist momentan halt wirklich nur USA. Frage ist, wie war das jetzt gerade bei Magic Formula? Ist das nur USA? Aber das können wir dann gleich nochmal später vielleicht uns anschauen. Diese drei Screener, von denen ist einer kostenlos, nämlich der Large Cap Screener. Die anderen beiden kosten Geld. Hat den Hintergrund, ich hatte glaube ich schon mal irgendwann erwähnt, dass kleinere Firmen in der Regel größere Firmen outperformen. Ja, und deswegen hat er praktisch den, der am schlechtesten performt, hat er kostenlos angeboten, damit man halt das Prinzip mal ausprobieren kann. Und wenn man halt dann ein bisschen mehr Performance haben will, dann muss man dafür Geld zahlen. Ich glaube, das sind im Jahr irgendwie 500 Euro oder sowas um den Dreh oder Dollar. Jetzt können wir hier mal reingehen. Und das Prinzip, also erstmal, ich beschreibe mal, was wir hier sehen. Wir sehen die Performance dieser verschiedenen Screener. Wir sehen, dass der All-Investable am besten performt, so wie ich es schon gesagt hatte. Und so weiter und so fort. Das ist interessant. Also der All-Investable performt nochmal besser als der Small and Micro Cap, beziehungsweise momentan ist es so, wenn man jetzt die letzten, 20 Jahre sich anschaut. Es gab auch mal Phasen, wo es natürlich anders ist. Aber am schlechtesten performt halt dieser Large Cap Screener.
Mhm.
So, jetzt haben wir hier die Zahlen. Was haben wir hier? Der All Investables Screener, hatte ich ja gesagt, das ist der beste, hat eine Compounded Annual Growth Rate, also eine jahresmäßige Wachstumsrate von 25%. Also sehr, sehr stark. Small and Micro Cap hat 21,5, auch noch sehr stark. Und der Large Cap hat 19,3, was ja auch noch sehr gut ist. Also alles ist im Grunde sehr gut. So. Man muss natürlich bedenken, dass die Transaktionskosten und so weiter und Steuern und solche Geschichten fallen bei Small- und Micro-Caps stärker ins Gewicht als bei Large-Caps. Das ist halt wiederum der Nachteil. Weil natürlich, um dieselbe Summe zu investieren, in viel, viel mehr Aktien investieren muss, als du es bei Large-Caps machst. So, trotzdem ist es, sag mal, erstmal eine interessante Strategie, sollte man sich vielleicht näher anschauen. Und schauen wir uns nochmal an, ich hatte ja schon gesagt, Acquirer's Multiple. Was ist denn überhaupt Acquirer's Multiple? So, what is Acquirer's Multiple? Hier steht's. Und er macht es so, dass er sagt, Enterprise Value to Operating Earnings. So, Operating Earnings ist im Grunde sowas wie EBIT, also Earnings Before Interest and Tax. Ist bloß irgendwie anders, das kann man sich hier nochmal durchlesen, anders aufgebaut, aber es ist sehr ähnlich. Ist bloß halt ein bisschen weniger manipulierbar. Das ist immer das Problem bei EBIT und EBITDA, dass die halt praktisch in der Buchhaltung manipuliert werden können. Deswegen nimmt er halt Operating Earnings. Und das ist wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, auch so ein kleiner Trick natürlich, um die Leute an seine Website zu binden, weil ich glaube, es gibt nirgendwo anders einen Screener, der halt Enterprise Value to Operating Earnings hat. Aber es gibt schon viele, zum Beispiel auch bei quantmind-investing.com gibt es halt auch einen Screener, der Enterprise Value to EBIT oder EBITDA beinhaltet. So, das heißt also, das ist das Einzige, was er sich anschaut. Enterprise Value müsste man nochmal kurz definieren vielleicht. Was ist das? Enterprise Value ist im Grunde oder versucht darzustellen, was, also sagen wir mal so, angenommen, du würdest jetzt Apple kaufen wollen. Die gesamte Firma Apple. Dann ist die Frage, was würdest du dafür ausgeben? Wäre das, also die Frage ist das praktisch gleich dem, was die Summe aller Aktien ausmacht? Also wenn du jetzt alle Aktien, du weißt ja, wo der Aktienpreis aktuell steht, wenn du sagst, okay, es gibt so und so viele Aktien, das multipliziert mit dem Aktienpreis, ist das der Wert der Firma? Und die Antwort ist nein. Will ich jetzt nicht ins Detail geben, warum das so ist, aber wenn man jetzt wirklich ausrechnen möchte, was halt wirklich die Firma wert wäre, wenn man sie komplett kaufen würde, dann wäre das halt der Enterprise Value. Also das sagt halt der Enterprise Value aus. Und das, wie gesagt, im Verhältnis zu den Operating Earnings ist halt auch eine Valuation Metric, also ein Versuch der Bewertung, wie teuer oder günstig eine Firma ist, eine Aktiengesellschaft ist. Oder eine Aktie ist vielleicht auch.
Mhm.
So. Das heißt also, er geht komplett quantitativ vor, geht im Grunde wieder zurück zu dem, was Benjamin Graham gesagt hat. Und er stellt hier ein Screen. Das sind, glaube ich, auch 30 Firmen. Wir können mal reingehen hier. Das können die Leute dann, wenn sie Lust haben, selber nochmal zu Hause nachmachen. Zack. Wenn er das jetzt machen würde, müsste jetzt eigentlich irgendwo sein. Mal kurz. Bin ja schon eingeloggt. Genau, also du siehst das jetzt hier. Wir haben jetzt hier praktisch das Screen-Ergebnis. Hier links ist der Acquirer's Multiple. So.
Mhm.
Wir sehen die Firmen, wir sehen halt den Aktienpreis, wir sehen, in welcher Branche die Firma sich bewegt. Wir sehen Market Cap, also die Größe praktisch der Firma, Enterprise Value, Operating Earnings und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Liste von 30 Firmen. So. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt auch wieder ein Portfolio, das ich nehmen könnte, in das ich investiere und dann vielleicht einmal im Jahr umschichte. Ich gucke mir also dann vielleicht nach 12 Monaten oder wann auch immer nochmal diesen Screen an. Manche Firmen sind halt immer noch drin, manche sind wieder raus. Das heißt, die raus sind, würde ich dann rausschmeißen, würde die neu dazugekommen sind, mit hinzunehmen und so halt dann mein Portfolio pflegen. Ja, also ein komplett quantitativer Ansatz, um Value Investing zu machen und diese gesamte Fundamentalanalyse zu umschiffen.
Mhm.
So, jetzt ist die Frage, macht das alles Sinn überhaupt? Und das ist natürlich eine Frage, die sehr, sehr schwierig ist. Denn wenn man sich die Forschung anschaut, da gibt es keine eindeutige Meinung. Es gibt Leute, die sagen, okay, es macht alles Sinn, die Zahlen- und Datenlage ist so, dass halt historisch gesehen, was weiß ich, die letzten 100 Jahre immer Value-Stocks sozusagen besser performt haben im Durchschnitt als der Rest und so weiter und so fort. Deswegen macht das Sinn, zahlenmäßig, statistisch ist es sinnvoll. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, ganz so einfach ist es halt doch nicht, weil halt doch, wie gesagt, wenn man dann sich auf diese, also wenn man halt auch viele dieser kleineren Firmen mit dabei hat, das ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte, Transaktionskosten und so weiter, und da gibt es auch noch dieses, es gibt Ask-Bid-Spread, das heißt also der Kaufpreis und der Verkaufspreis einer Aktie ist natürlich ist ein Unterschied, weil ja praktisch der Mittelmann dann auch noch Geld verdienen will. Und das ist halt auch immer zu Ungunsten des Käufers sozusagen. Das sind alles so Dinge, wo es halt Forscher gibt, die sagen, wenn man das mit hineinbezieht, dann ist es halt doch nicht so rosig, wie das hier dargestellt wird. Ich bin aber ganz ehrlich nicht in der Lage, um dir eine endgültige Antwort drauf zu geben, ob das Sinn macht oder nicht. Ich glaube, wenn überhaupt, dann sollte man mehrere Strategien nehmen, die man miteinander kombiniert, weil es natürlich Jahre gibt, wo die eine besser performt und in anderen Jahren die andere besser performt. Ich kann dir nur sagen, dass unser Freund Gary Antonacci, mit dem wir ein Interview zusammen gemacht haben, der ja nicht Value Investing macht, sondern Momentum Investing. Ja, also nimmt er genau das Gegenteil sozusagen. Das heißt, er nimmt nicht die Firmen, die jetzt günstig sind, sondern nimmt halt die Firmen, die in den letzten 12 Monaten oder nimmt sogar gesamte ETFs, also gesamte Märkte, die halt in den letzten 12 Monaten sich positiv entwickelt haben und in die investiert haben. Und der sagt, also der hat halt auf seiner Website einen Blog und da ist halt ein Blogartikel, da steht irgendwas mit Factor Zoo und so weiter. Und da sagt er halt selber, dass er nicht daran glaubt, dass diese Factor-Investing-Geschichten, die halt in Value und so weiter auf Value setzen, dass das halt so performt, wie man sich das vorstellt. Da führt er halt gewisse Studien an, die ich jetzt ja auch schon so ein bisschen zusammengefasst habe gerade. Ich muss aber sagen, also ich habe mir diese Studien auch angeschaut und so eine abschließende Meinung habe ich mir noch nicht gebildet. Das wäre auch nochmal vielleicht ein Thema, was man irgendwann nochmal mit anderen Leuten, ich sag mal aus der Forschung und so weiter diskutieren könnte. Ist halt eine schwierige Frage. Mhm. Aber das nochmal so, ich sag mal so rundum Blick auf das Thema Value Investing. Wie gesagt, man kann es halt so betreiben wie Warren Buffett, der komplett Fundamentalanalyse macht und halt auch wenige Firmen aussucht, wo er sagt, okay, da bin ich halt so sicher, dass das halt gut performen wird, dass ich da halt mit vollem Elan rein investiere. Oder man kann halt sagen, ich kümmere mich gar nicht um diese Fundamentaldaten, sondern mache halt einfach ein Portfolio von 30 Firmen und dann wird das schon gut gehen. Das Interessante ist auch, muss ich noch vielleicht dazu sagen, also diese Studien, die ich mir da angeguckt habe, auf die ja der Gary Antonacci verlinkt hat, ich behaupte, dass die sich eher gegen diese quantitative Investment-Philosophie richten und weniger gegen diese Warren Buffett-Philosophie. Es ist ja auch Fakt, dass Warren Buffett und andere Leute über Jahrzehnte hinweg erfolgreich investiert haben. Das heißt, möglich scheint es zu sein. interessanterweise sind es halt viele Leute dieser Philosophie, die halt ursprünglich dann von Graham kam und sich dann halt weiterentwickelt hat in die Richtung, was halt Buffett macht. Da gibt es auch einen interessanten Artikel zu, aber da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Okay. Was sind deine Gedanken dazu?
Ich finde es sehr interessant, weil eingangs, als wir über das Restaurant gesprochen hatten, hatte ich persönlich jetzt eher berücksichtigt, was ist der Cashflow, der mit diesem Investment generiert werden kann. Nicht so sehr, ob jetzt meine Kosten gedeckt werden, was die Investition selbst anbelangt, sondern eher auf die eigenen Kosten geschaut und dann überlegt, wie kann ich sicherstellen, dass meine täglichen Unterhaltungskosten oder Lebenskosten gedeckt sind. Und das würde mich interessieren, vielleicht in einem anderen Zeitpunkt nochmal sich anzuschauen, ob man, wenn man rein auf den passiven Cashflow schaut, anders investieren würde, als wenn man jetzt auf das Endziel natürlich passiven Cashflow und zusätzlich auch eine positive Wertentwicklung des Investments selber zu haben.
Also noch ganz kurz nochmal, Value Investing heißt nicht unbedingt, nur in Firmen zu investieren, die viel Gewinn abwerfen. Es kann auch sein, oder beziehungsweise deren Gewinn halt stark wächst. Ja? Mhm. Es kann auch sein, dass eine Firma oder dass der Gewinn einer Firma fast gar nicht ansteigt, sondern mehr oder weniger gleich bleibt nach Inflationsausgleich. Mhm. Aber die Firma einfach so stark unterbewertet ist, ja, deswegen auch, ich hatte ja vorhin schon gesagt, würdest du das Restaurant für 1 Euro kaufen, ja, würde keiner mit der Wimper zucken, ja, würde sagen, okay, klar, das kann ich riskieren, so, ne? Und genauso ist es halt auch bei Aktien oder Aktiengesellschaften. Es kann halt sein, dass eine Firma einfach, selbst wenn sie vielleicht nicht die allerbeste Firma ist, selbst wenn sie vielleicht keine Wonderful Company ist, ja, und das ist ja gerade dieser Ansatz von dieser Aquarius Multiple und von diesem ganzen Quant Investing, dass man sich halt nicht unbedingt, also beziehungsweise bei Aquarius Multiple ist es so, bei Magic Formula hatten wir, wie gesagt, nach wie vor den Versuch, eine Wonderful Company zu finden. Aber Aquarius Multiple, wenn man sich das anschaut, da sind halt viele Firmen drin, also zum Beispiel hier viel, was Oil and Gas und so weiter, also das sind halt Industriebranchen, die gerade sehr stark leiden, aber die sind halt einfach so stark abgepreist worden, weil es halt einfach gerade keiner haben will, dass es sich halt dann trotzdem immer noch lohnt. Okay, also, wir müssen Cut machen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, Erich. Freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, Robert. Wie immer, super Einblicke. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.
Jetzt noch einmal Tschüss sagen.
Und Tschüss.
Und Tschüss. Money Masters Germany. Investieren lernen für jedermann.